Wir wollen miteinander heute über ein Wort nachdenken, und das heißt Sehnsucht. Sehnsucht. Was ist Sehnsucht? Naja, Sehnsucht kann man definieren, richtig? Wikipedia definiert Sehnsucht als Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Ist ein inniges Verlangen nach einer Person oder einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, die man liebt oder begehrt. Also Sehnsucht kann man definieren. Man kann Sehnsucht per Definition beschreiben. Sehnsucht ist ein inniges, zum Teil schmerzvolles Verlangen. Und wir alle haben schon mal Sehnsucht erlebt, richtig? Also während des Arbeitsalltags sehnen wir uns nach dem Urlaub. Wann habe ich endlich Urlaub? Ich sehne mich schmerzvoll zum Teil nach der freien Zeit, nach der Erholung, nach Strand und Wasser und all dem, was zu so einem Urlaub dann dazugehören mag. Und dann haben wir endlich Urlaub und wir liegen irgendwo im Zelt, auf der Luftmatratze oder in irgendwelchen quietschenden Hotelbetten und wir sehnen uns nach dem Bett zu Hause wieder. Endlich wieder zu Hause im eigenen Bett schlafen können und endlich mal die deutschen Brötchen wieder essen können. Und wir haben schon wieder Sehnsucht nach der Heimat. Sehnsucht kennen wir aus anderen Lebensumständen. Du kennst dieses schmerzvolle Verlangen, wenn du plötzlich merkst, oh, mein Kaninchen ist tot. Oder die Katze ist weg. Der Hund ist gestorben. Und plötzlich merkst du einen ganz tiefen Verlustschmerz und du sehnst dich nach diesem Dackel, der da irgendwie morgens immer dir die Zeitung ans Bett bringt. Ich weiß es nicht, ja, sowas in der Art. Du sehnst dich nach dem Tier. Du vermisst das Tier. Ja, und dann frag mal Menschen, die liebe Angehörigen verloren haben. Diese Menschen können dir sagen, was es heißt, Sehnsucht nach einem lieben Menschen zu haben. Frag sie mal, ob sie wissen, was Sehnsucht ist. Du, die brauchen nicht mehr in Wikipedia nachschauen, was Sehnsucht ist. Die können es dir erklären. Sie können vielleicht nicht die richtigen Worte finden für den Schmerz, der in ihrem Herzen ist, weil sie jemand ganz Liebes vermissen, aber sie wissen, was Sehnsucht ist. Sehnsucht. Sehnsucht also kann man definieren, kann man spüren, kann man erleben. Doch was ist Sehnsucht nach Gott? Und darüber wollen wir heute Morgen reden. Sehnsucht nach Gott. Es gibt einen Psalm, der darauf eine Antwort hat. Das ist der Psalm 63. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen diesen Psalm 63 aufzuschlagen. Habt ihr eure Bibeln dabei? Schlagt bitte mit mir zusammen Psalm 63 auf. Ansonsten macht eure Bibel-App auf, am Tablet oder am iPhone oder am Smartphone, was immer ihr dabei habt. Lest mit mir Psalm 63. Ich lese heute die Luther-Übersetzung. Und du kannst mal gucken, welche Übersetzung du zur Hand hast, damit du mitlesen kannst, was dort steht. Psalm 63, der wird in meiner Lutherbibel tatsächlich mit diesen Worten überschrieben. Sehnsucht nach Gott. Dieser Psalm beginnt mit den Worten, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Das ist eigentlich schön, weil wenn wir Psalme lesen, wir haben 150 in dem Buch der Psalmen, dann wissen wir nicht immer, wer diesen Psalm geschrieben hat. Bei manchen Psalmen wird uns einfach nicht gesagt, wer diesen Psalm geschrieben hat. David hat die meisten Psalme geschrieben, beziehungsweise von ihm sind die meisten in dem Buch der Psalmen aufgenommen worden. Aber es war nicht immer David, der die Psalme geschrieben hat. Es waren die Söhne Korachs, die Psalme geschrieben hat. Mose hat einen Psalm geschrieben, zumindest einen, den wir im Buch der Psalme haben und so weiter. Also es gab unterschiedliche Autoren. Und dann wird es noch spannender. Wann haben sie diesen Psalm geschrieben? wenn man so Musiker mal fragt, in welchem Lebensumstand oder in welcher Situation hast du dieses Lied geschrieben? Und er dir so ein bisschen erzählt, was in seinem Kopf gerade passierte oder was um ihn herum gerade passierte, als er dieses Lied geschrieben hat, dann bekommt dieses Lied oft noch eine ganz neue Bedeutung, richtig? Weil man dann den Kontext, die Situation versteht. In der Theologie nennt man das den Sitz des Lebens. Wo und wann ist das, was hier geschrieben und aufgenommen worden ist, tatsächlich verfasst worden? Und das wird uns hier in diesem Psalm ausnahmsweise beantwortet. Erstens ist es ein Psalm Davids und es wird gesagt, wo er diesen Psalm geschrieben hat. Nicht im Königspalast, sondern in der Wüste Juda. Und nun muss man sich fragen, David in der Wüste Juda, was macht er da? Die Wüste Juda ist heute bekannt als Urlaubsort. Jeder, der schon mal am Toten Meer gewesen ist, der war in der Wüste Juda, denn ein Großteil des Toten Meeres ist in der Wüste Juda. Oder wer schon mal etwas von den Höhlen von Qumran gehört hat oder sie sogar besichtigt hat, der weiß, diese Höhlen von Qumran, die sind in der Wüste Juda. Und heute Tausende, Zigtausende, ja Millionen von Menschen kommen in die Wüste Juda, um Urlaub zu machen. Das ist ein touristisches Ziel. Auch die so unglaublich schöne Oase En Gedi ist ebenfalls in der Wüste Juda. Und es ist ein unglaublicher, ich sag mal so, Ort des Auftankens, wenn man so durch die Hitze der Wüste fährt. Dort ist frisches Wasser, dort findet man Bäume und findet Schatten. Das alles in der Wüste Juda, aber ich will es euch vorneweg sagen, David hat keinen Urlaub in der Wüste Juda gemacht. In der Wüste Juda wohnte David auch nicht. Man könnte ja meinen, vielleicht ist das so sein Zuhause gewesen. Nein, er kommt ja aus Bethlehem, deswegen ist die Wüste Juda auch nicht sein Wohnort gewesen. Die Bibel berichtet uns von zwei Ereignissen, in denen sich David in der Wüste Juda aufgehalten hat. Bei beiden Ereignissen war er auf der Flucht. Also nicht die schönsten Lebensumstände, richtig? Wir kennen Menschen auf der Flucht. Wir haben hier in Deutschland eine Menge Menschen aufgenommen, die auf der Flucht sind. Und das sind bittere und harte Lebensumstände, in denen Menschen sich da befinden. David auf der Flucht. Einmal als junger Mann auf der Flucht vor seinem König. Und das zweite Mal als König auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. David also schreibt diesen Psalm in schwierigen Lebensumständen und in dieser Lebenssituation sagt er, Gott, ich sehne mich so nach dir. Ich brauche dich. Ich nehme an, dass dieser Psalm bei seiner Flucht geschrieben wurde, als König vor seinem eigenen Sohn floh. Denn es heißt nachher in Vers 10, der König freut sich in Gott. Da ist zwar die Rede vom König in der dritten Person, aber ich vermute, dass er sich selber damit meint. Dass er meint, ich als König, obwohl er es in der dritten Person formuliert, freue mich in Gott. Also unter welchen Lebensumständen auch immer David diesen Psalm geschrieben hat, es waren harte Lebensumstände und er beschreibt seine Sehnsucht nach Gott. Und ich denke, dieser Psalm beantwortet auch die Frage, was ist Sehnsucht nach Gott? Wo und wann und wie erlebe ich Sehnsucht nach Gott? Und dieser Psalm beantwortet sogar auch etwas die Frage, wie still ich diese Sehnsucht nach Gott? Beginnen wir mit dem Vers 2. Vers 2, da wird uns zunächst einmal beschrieben, wie David seine Sehnsucht beschreibt, und zwar ein Blick nach oben, nach innen, ein Einblick. Das ist der Vers 2. Vers 2, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. David versucht auf diese Weise einen Blick nach innen zu wagen. Er schaut in sein Herz, er schaut nach innen, er schaut in sich hinein und stellt fest, in mir ist ein Schrei nach Gott. Gott, du bist mein Gott. Mein Lieben, und wenn David sagt, Gott, du bist mein Gott, dann sagt David nicht, Gott, du bist ein Gott, sondern du bist mein Gott. Dieses Possessivpronomen, das hier so besitzanzeigend steht, heißt, dass David ein besonderes Verhältnis zu Gott hat, richtig? Wann benutzen wir so ein Possessivpronomen in unserer Sprache? Wir sagen zum Beispiel, das ist mein Fahrrad. Aber ich sage auch, das ist meine Frau. Das Fahrrad besitze ich, meine Frau besitze ich nicht, sondern sie gehört zu mir und ich gehöre zu ihr. Und dann benutze ich auch dieses Pronomen mein. Das ist meine Frau. Wir gehören zusammen. Wenn David sagt, Gott, du bist mein Gott, dann spricht er nicht über irgendeinen Gott, sondern dann spricht er über einen Gott, zu dem er eine ganz persönliche Beziehung hat. Ähnlich wie Jesus Christus, als er am Kreuz von Golgatha hing, dann schrie Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott und der Sohn hatten eine so enge Beziehung miteinander, dass dieser Verlust Schmerz am Kreuz von Golgatha, als Gott sich abgewendet hat von seinem eigenen Sohn, weil auf ihn die ganze Sünde dieser Welt gelegt wurde und Gott sich abwenden musste von dieser Sünde, schrie Jesus aus Verzweiflung, mein Gott, da ist eine ganz persönliche Beziehung. Meine Lieben, und damit beginnt es heute Morgen. Sehnsucht nach Gott beginnt immer damit, dass du jemanden ganz persönlich kennst. Du sagst vielleicht, diese Sehnsucht kenne ich gar nicht. Ich spüre da gar nichts in mir. Darf ich dir etwas heute Morgen sagen? Du kennst Gott nicht. Du kennst Gott nicht. Denn per Definition, du kannst nur etwas vermissen, was du kennst. Du kannst dich nur nach etwas sehnen, was du kennst. Du hast keine Sehnsucht nach etwas, was du nicht kennst und verstehst. Sondern die Sehnsucht ist immer nach etwas, was man bereits kennt oder unbedingt kennenlernen möchte. Und in dieser Weise zeigt David zunächst einmal sein Herz und sagt, schau in dein Herz hinein und hör, wie dein Herz nach Gott schreit. Meine Lieben, im 20. Jahrhundert wollte die Wissenschaft uns glauben lassen, dass Religion durch Wissenschaft ersetzt werden kann. Man hat mit allen Mitteln versucht, uns das einzureden. Und da ist ja schon die Ironie in diesem Satz. Ja? Die Wissenschaft glaubt, dass man die Religion ersetzen kann. Aber die Wissenschaft kann Religion und Glauben nicht ersetzen. Ganz im Gegenteil. Heute weiß man es mehr denn je zuvor, egal wie aufgeklärt wir sind, der Schrei des Menschen bleibt ungestillt, der Schrei nach Gott, nach Gott. Heute boomen unterschiedliche Religionen, Sekten und alle möglichen Glaubensrichtungen. Heute boomen Filme, die irgendwas Übersinnliches darstellen. Bei uns in Deutschland haben wir mehr Wahrsager als Pfarrer in der Kirche. Warum? Weil der Mensch nicht mehr glaubt? Weil der Mensch nichts Übersinnliches mehr akzeptiert? Weil der Mensch so aufgeklärt ist, dass er nicht mehr etwas Höheres über sich akzeptiert? Ja, warum sind denn so viele Leute bei Wahrsagern, um sich irgendwie die Zukunft vorhersagen zu lassen? Weil der Mensch einen inneren Schrei nach Gott hat. Und dieser Schrei wird durch nichts am Ende gestillt werden können, als nur durch eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. David sagt, es dürstet meine Seele nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Wo hat er diesen Psalm geschrieben? In der Wüste Juda. Ich zeige euch mal ein paar Bilder aus der Wüste Juda. Ich bin ja regelmäßig dort und kann euch auf diese Weise ja mal ganz kurz hier mitnehmen. Das ist die Wüste Juda. Das nächste Bild, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt von irgendwelchen Artikeln oder aus irgendwelchen Sendungen. Das sind die Höhlen von Qumran. In dieser Gegend von dieser Wüste Juda haben wir über 1000 Höhlen gefunden inzwischen. Höhlen, die riesengroß sind. Ihr wisst ja, dass David zum Teil sich ja mit Hunderten von Leuten zusammengetan hat auf der Flucht. Die waren zum Teil wirklich mehrere hundert Leute. Und es gibt Höhlen, da kann man 10.000 bis 20.000 Leuten rein. Riesige Höhlen in dieser Wüste Juda. Das nächste Bild. Wie gesagt, wer so ein Bild sieht, weiß, dass hier Wasser dringend notwendig ist, richtig? Und es gibt Wasser in der Wüste Juda. Ich habe euch die Oase En Gedi kurz erwähnt. Ja, ich habe jetzt kein Foto mit eingeblendet. Aber es gibt auch Regen in der Wüste Juda. Übrigens, jedes Jahr ertrinken mehr Menschen in der Wüste Juda, als dass Leute verdursten. Weil dort gibt es Regengüsse, die so extrem sind, dass sie alles wegschwemmen. Ich war vor kurzem in Israel gewesen und wir mussten so eine Umleitung fahren. Ich sage, was ist hier passiert? Der Reiseleiter sagt zu mir, hast du nicht mitgekriegt? Hier ist die Straße komplett vom Wasser weggerissen worden. Eine Brücke ist komplett vom Wasser weggerissen worden. Der Wasserstrom war so stark, dass selbst die Straße weggespült worden ist. Also wie gesagt, es gibt Wasser in der Wüste. Und wenn es nur einmal in der Wüste regnet, dann sieht die Wüste nicht mehr so aus. Die blüht auf und ist grün, dass man kaum noch irgendwie etwas Kahles oder Karges oder Sand sehen würde. Das ist übrigens nicht Sand, das ist Stein. Und David nutzt dieses Bild und er sagt, so wie die Wüste nach Wasser schreit, und wenn Wasser da ist, beginnt die Wüste zu leben, so schreit meine Seele Gott zu dir. So schreit meine Seele Gott zu dir. Wenn man dann so in der Wüste unterwegs ist, je nachdem zu welcher Jahreszeit wir da sind, haben wir so 45 Grad im Schatten. Und das Erste, was ich unseren Touristen, die da mit mir reisen, sage, heute müsst ihr besonders viel trinken. Man sagt, in der Wüste braucht man 7 Liter Wasser pro Tag. Ansonsten trocknet man aus. Hängt davon ab natürlich, wie man aktiv ist in der Wüste und so. Wenn man im klimatisierten Bus sitzt, dann ist das alles nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, das ist so das, was man normalerweise brauchen würde. Ein guter Freund von mir wohnt in Jerusalem und der sagt, Hanni, wir haben vor einiger Zeit einen Touristen in der Wüste gesucht. Jedes Jahr verlieren sich da Touristen, die glauben, sie würden allein in dieser Wüste klarkommen. Da wäre ja ein Berg vom anderen zu unterscheiden und so. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hat sich da ein Tourist verloren. Nach 3 Tagen haben sie die Suche abgebrochen, der war verschwunden. Nach 3 Tagen, wenn man nach 3 Tagen die Person nicht gefunden hat, ist die Person im Prinzip verloren, die ist tot. Weil ohne Wasser niemand mehr als 3 bis 4 Tage in der Wüste überleben kann. Und deshalb ist dieses Bild so treffend. Ohne Gott kannst du nicht leben. So wie die Wüste ohne Wasser nicht leben kann, so kannst du nicht ohne Gott leben. Meine Lieben, und da geht es nicht um ein bisschen Frömmigkeit, eine bescheidene Dosis an erbaulichen Gottesdiensten. Es geht nicht einfach nur um ein Sonntagschristentum und erst recht nicht um ein Scheinchristentum, wo du einen Taufschein, einen christlichen Trauschein und am Ende auch einen, weiß ich nicht, Bestattungsschein hast oder sowas. Darum geht es nicht. Es geht um mehr. Es geht um eine ganz persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Davon spricht David hier. David sagt, Gott, ich kenne dich ganz persönlich. Du bist mein Gott, nachdem ich Sehnsucht habe. Wie sieht deine Sehnsucht nach Gott aus? Bist du deswegen heute Morgen hier? Weil du gesagt hast, ich habe so eine Sehnsucht, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Etwas von Gott und seinem Wort zu hören. Deshalb gehe ich heute Morgen in den Gottesdienst. Bist du deswegen hier? Wie beginnt deine Arbeitswoche oder dein Morgen? Stehst du morgens auf und hast du wirklich diese Sehnsucht nach Gott, wo du sagst, heute will ich Gott begegnen? In diesem Monat schreiben wir jeden Morgen auf oder jeden Tag, ich weiß nicht, wie das jeder Einzelne für sich macht, ich mache das morgens, ja, wir schreiben auf, was wir mit Gott erleben. Und wir stellen fest, man kann eine Menge mit Gott erleben, wir halten das nur nicht fest. Sehnsucht nach Gott. Soll ich dir was ganz Persönliches sagen? Also es gibt Tage, da ist mein erster Gedanke, wenn ich wach werde, Gott. Ich beginne mit einem Gebet bereits im Bett. Ich gehe ins Badezimmer, meine Gedanken sind bei Gott. Ich mache morgens meine stille Zeit, meine Gedanken sind bei Gott. Und es ist einfach nur schön zu wissen, mein Gott ist bei mir. Aber es gibt auch andere Tage bei mir. Es gibt Tage, da denke ich, ja gut, eine Bibel habe ich gelesen, kann ich abhaken. Ja, das Tischgebet habe ich gesprochen, kann ich abhaken. Aber so Sehnsucht nach Gott, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich spüre sie nicht immer so. Ich erlebe sie nicht immer so. Wie kommt das? Wie kann es sein, dass wir zwar Gott kennen, aber dennoch keine wirkliche Sehnsucht nach Gott haben? David beantwortet diese Frage, indem er weiterschreibt. David sagt, Sehnsucht nach Gott, schau nach innen. Und du wirst spüren, du wirst sehen, du weißt es, wenn du dich nicht selber belügst, dass du einen Schrei nach Gott hast. Du weißt es. Aber schau auch nach oben. Ein Aufblick. Lass uns weiter zusammen lesen, indem wir die Verse 3 bis 6 lesen. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. David sagt, Sehnsucht nach Gott, schau zu ihm auf, blick zu ihm auf. Schau, wo Gott ist. So schaue ich aus nach deinem Heiligtum. Jetzt müssen wir zurück ins Alte Testament, damit wir diese poetische Aussage hier verstehen. Was will David eigentlich hier sagen? Na, damals im Alten Testament hatte Gott seinem Volk gesagt, ich will in eurer Mitte wohnen, indem ich im Allerheiligtum wohne. Baut mir ein Zelt, das war die sogenannte Stiftshütte, und dort gibt es das Heiligtum, und dann ist das Allerheiligtum, wo die Bundeslade steht, und das ist mein Wohnort. Und diese Bundeslade, das heißt diese Stiftshütte, die steht nicht irgendwo außerhalb der Volksgemeinschaft, sondern diese Stiftshütte sollte mitten unter dem Volk sein, denn Gott hatte zu seinem Volk Israel gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und ich will mitten unter euch wohnen. Das heißt, Gott hat schon immer die Nähe zu Menschen gesucht, aber er hat sich an diesen Wohnort gebunden. Und deshalb sagt David in der Wüste Juda, ich sehne mich nach deinem Heiligtum. Ich möchte zurück in deine Gegenwart. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte sehen deine Macht und Herrlichkeit. Und das hebräische Wort hier für sehen ist nicht einfach nur schauen. Kennen wir die Gaffer an der Autobahn, die den Stau auf der Gegenseite verursachen, weil sie unbedingt sehen wollen, was da passiert ist bei dem Unfall und dann noch abbremsen, um zu sehen, ob es auch Verletzte gibt. Und vielleicht kriegen sie noch mit dem Handy ein Foto geschossen. Inzwischen muss man Wände ziehen, damit diese Leute irgendwie an der Unfallstelle vorbei dirigiert werden können. Kennen wir diese Leute, die einfach nur sehen, nur zuschauen wollen? Oder kennen wir die 50.000, 80.000, die im Stadion sitzen und die nichts anderes wollen, als nur zugucken? Das ist nicht das Sehen, was David hier meint. Dieses Sehen meint sowas wie erleben, Anteil haben, beteiligt sein. Ich will miterleben deine Macht und Herrlichkeit. Ich will sie nicht nur spüren, sondern dabei sein, um es zu meiner persönlichen Erfahrung gemacht haben. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Es gibt ja diese Museen, wo man im Prinzip nur gucken kann, gucken und lesen, ja. Aber heute gibt es die sogenannten erlebnispädagogischen Museen, wo man sogar Teil der Geschichte werden kann, wo man sich in die Zeit hineinversetzen kann. Und genau davon spricht David. David sagt, ich will zurück zu diesem Heiligtum, zu dem Ort, wo Gott gesagt hat, dass er mitten unter seinem Volk wohnt, um Gottes Gegenwart ganz neu zu erleben. Sehen. Meine Lieben, in der Fahrschule habe ich eine ganz wichtige Lektion gelernt. Und diese Lektion war, Herr Derksen, dahin, wo Sie schauen, dahin lenken Sie. Deshalb, wenn Sie auf der Autobahn fahren, immer nach vorne gucken. So keck wie ich bin, habe ich das sofort auf der ersten Autobahnfahrt ausprobiert. Wir waren dabei, einen LKW zu überholen. Und ich überholte den LKW und ich las die Aufschrift auf der Seite des LKWs, fing an zu lesen. Plötzlich griff der Fahrlehrer mein Lenkrad und hat gesagt, Herr Derksen, wo haben Sie hingeschaut? Ich musste zugeben, dass ich gerade das Experiment gemacht habe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen. Ich wollte dem Fahrschullehrer beweisen, ich kann auf der Seite lesen und geradeaus fahren. Und er musste mir in diesem Moment helfen, indem er das Lenkrad übernahm und uns wieder geradeaus ausrichtet. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das ist nicht nur eine Lektion für die Fahrschule, das ist eine Lebenslektion. Das, worauf du schaust, danach hast du Verlangen. Da, wo du hinschaust, das begehrst du. Wir saßen an Weihnachten zusammen, das war so ganz am Anfang, wo die ersten Smartphones rauskamen. Und so technikaffin wie ich bin, habe ich mir sofort so ein Ding besorgt. Mein Schwager saß da und sagte, zeig mal, was hast du denn da schon wieder für ein Spielzeug? Ich habe gesagt, guck mal, was das kann. Er sagt, Blödsinn, brauche ich nicht. Ich habe gesagt, doch, nimm, guck doch mal. Er nahm das Ding, spielte. Auf einmal höre ich, wie er zu meiner Schwester sagt, Schatz, so ein Ding brauche ich auch. Was war passiert? Ich habe doch mit ihm gar nicht geredet. Er hat hingeschaut, er hat ausprobiert, er hat gesagt, boah, der kann das und der kann das. Oh, Wahnsinn. Und je mehr du hinschaust, umso mehr Verlangen hast du danach, oder? Da kommt man von der Tupperparty nach Hause und so einen Sack von Sachen gekauft. Entschuldigung, ich will niemand zu nahe treten hier. Die Sachen haben wir 25 Jahre nicht gebraucht. Auf einmal muss das alles in unser Haushalt hinein. Wir können ohne diese Geräte nicht mehr leben. Warum? Da hat eine nette Tupper-Tante, die sind alle sehr nett, eine Stunde, zwei, drei, so auf uns eingeredet, je länger wir geguckt haben, umso mehr haben wir gesagt, das brauchen wir. Und schon steht das zu Hause irgendwo abgestellt, verstaubt und irgendwann wird es dann, naja, lassen wir es, entsorgt. Ja, lebenslange Garantie, schön. Habe ich mich jetzt über eine Ware hier oben? Nee, ne? Bitte, wir haben genug Tupperware zu Hause, ich bitte euch. Ja, also, was ist passiert? Hingeguckt und nochmal hingeguckt. Versteht ihr? Dann erklären mir Leute, es wäre völlig egal, welche Spielfilme sie sich angucken würde. Ist ja nur ein Film. Da gucken wir uns Szenen an, die wir im Alltag nie erleben wollen. Und dann denken wir, das hat ja keinen Einfluss auf mich. Ist ja nur ein Film. Dann spielt man Gewaltspiele und denkt, das hat ja keinen Einfluss auf mich. Ist ja nur ein Spiel. Aber da wird einer nach dem anderen abgeballert und ich denke, ich mache das ja nur zum Spaß. Ich erhole mich ja dabei. Moment, in der Realität willst du so etwas nie tun. Aber in deiner Spielwelt fließt du in eine Welt hinein, die dich vereinnahmt. Da, wo du hinschaust, davon wirst du beeinflusst. Danach sehnst du dich. Meine Lieben, lasst uns doch mal hier Klartext reden. Wenn du nicht zu Gott aufschaust, wirst du zu Gott kein Verlangen haben. Wenn du die ganze Woche die Bibel nicht in die Hand nimmst, dann hast du am Wochenende auch keine Lust auf den Gottesdienst. Was willst du denn mit deinem Gottesdienst, wenn dich Gott überhaupt nicht interessiert? Du kannst dich nur nach jemandem sehnen, den du kennst. Wenn du Gott nicht kennst, hast du keine Sehnsucht nach Gott. Und deswegen sitzen wir manchmal hier so teilnahmslos und sagen, okay, wir machen das aus Tradition hier. Ich schaue aus nach deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Vers 4, denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. David war König, davon gehe ich mal aus. Der konnte sich leisten, was er wollte, ganz ehrlich, ja. Also der hatte nicht so Engpässe auf dem Konto wie ich und du, aber der sagt, deine Güte, das, was du mir schenkst, Gott, ist so viel mehr als mein ganzes Leben. Meine Lippen preisen dich. Das ist Lobpreis. Ich habe heute Morgen so ein bisschen in die Reihen reingeschaut. Also unser Lobpreis, der ist schon verhalten. Die Musiker haben sich hier große Mühe gegeben, aber unser Lobpreis, der ist so, ne? Es hat etwas damit zu tun, dass uns manchmal einfach Gott wirklich fehlt, weil wir ihn nicht kennen. Wir kennen Gott nicht. Meine Lieben, im Himmel wird unser Lobpreis einmal so viel anders sein. In der Offenbarung heißt es, und sie riefen mit lauter Stimme, da heißt es, sie schrien aus Leibeskräfte, könnte man auch übersetzen, aus Leibeskräfte. Und wenn ich unseren Lobpreis anschaue, dann denke ich, da werden wir noch ordentlich Nachschulung brauchen, wenn wir im Himmel ankommen. Denn da wird die Vorstellung, das Bewusstsein so viel anders sein. Da werden wir Gott in seiner Herrlichkeit erkennen. Wir werden wissen, wie er ist. Wir werden wissen, warum wir da sind. Und unsere Dankbarkeit wird so überfließen, dass der Lobpreis, den wir hier veranstalten, nur eine blasse Nummer von dem ist, was an meinem Himmel passieren wird. Aber wir können es besser. Wir können es besser, indem wir hier schon zu dem aufschauen, der allen Lob verdient hat. Vers 5, es wird besser. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. So, jetzt muss ich aufpassen. Jemand lacht schon laut. Ja, lacht nur, lacht. Also, was ist mit unserem Lobpreis und mit dem, steht das hier, steht das in Ordenübersetzung auch? Oder steht da noch was anderes? Vielleicht ist das einfach nur schlecht übersetzt. Nochmal, ich will dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Es wird mit der anderen Übersetzung auch nicht anders, oder? Steht auch im Hebräischen so, ich kann dich beruhigen. Wir machen nichts, also Luther hat hier gut übersetzt, ja. Meine Hände in deinem Namen aufheben. So what? Jetzt reißen wir alle unsere Hände beim Singen hoch. Darum geht es gar nicht. Also erstmal ist es nicht verkehrt, die Hände beim Singen aufzuheben. Paulus sagt zu den Männern, sie sollen beim Beten die Hände heben. Wollen wir auch nicht, das sieht uns alles zu charismatisch aus. Es geht nicht um die Form, meine Lieben, ganz langsam. Es geht hier um keine Form. Ja, es ist keine Sünde, Hände zu heben, aber es geht hier um keine Form, sondern es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz. Ich bin ja immer wieder in den USA, am Donnerstag muss ich wieder rüber. Und von den Amis wird uns immer wieder nachgesagt, wir sind so Emo-Blocker. So, Deutsche haben keine Gefühle. Also, deswegen ist das auch mit dem Lobpreis alles so verhalten und ruhig. Ja, so. Uns fehlen da die Emotionen. Und wenn man nach Afrika kommt, dann denkt man so, oh, wow, 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 wie wollen die mit ihrem Tanz hier in den Himmel kommen und so. Aber das ist Mentalität, das ist Mentalität. Nur wisst ihr, ich darf mich ja in den heutigen Tagen nicht outen, dass ich Kölner-Fan bin, weil das ist ja alles nur noch ein Trauerspiel, was wir da im Stadion sehen und erleben. Aber ich will euch einfach nur sagen, schaut euch doch mal die Kölner-Fans an. Die jubeln auch, wenn die Kölner verlieren. Also nicht alle, nicht immer, aber viele. Ja? Guckt dir doch mal das Kölner. Dafür sind die Kölner doch bekannt. Sie sind dafür bekannt, dass sie ständig verlieren und absteigen und sich dann irgendwie wieder berappeln. Aber sie sind auch dafür bekannt, dass sie feiern können. Ja, dass sie feiern können. Warum feiern sie? Weil sie begeistert sind von einer Mannschaft. Das ist der Grund. Sie kennen jemanden und das ist ihr Verein, das ist ihr Fußballclub und den feiern sie. Und Entschuldigung, wenn ich mir anschaue, wie im Stadion gegrölt wird und unseren Lobpreis hier vergleiche, dann denke ich, also hier kennt keiner den lieben Gott wirklich, oder? Was ist los? Ich habe nicht gesagt, dass wir so wie im Stadion singen müssen. Ich habe nur gesagt, David ermutigt uns, die Hände zum Lobpreis zu erheben. Was will er damit sagen? Ganz langsam. Das ist Poesie. Bei Poesie ist nicht unbedingt alles wörtlich zu nehmen. Das ist Bildersprache. In den Psalmen heißt es auch, die Bäume sollen in die Hände klatschen. Na ja, dann versuch mal. Ne? Verstehst du? Wir können nicht immer alles wörtlich übersetzen und hier wörtlich nehmen. Hände heben meint einfach nur, deine Art, wie du über Gott redest, sollte ein bisschen davon widerspiegeln, was du über Gott weißt und wie du ihn kennst. Verstehst du? Wenn du Montagmorgens zur Arbeit kommst und sagst, oh, das war aber ein sehr gesegneter Gottesdienst gestern, oh, das war sehr schön. Ich habe so einen tollen Lobpreis erlebt, ja. Das nimmt dir keiner ab. Das nimmt dir keiner ab. Deine Begeisterung von Gott muss man dir am Gesicht ablesen können. Muss man dir an deinem Leben abnehmen können. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur eine Show machen. Ganz im Gegenteil. Gott hat im Alten Testament immer die Show verurteilt. Da gab es im Alten Testament Gläubige, die dachten, wenn wir einfach nur die Rituale einhalten, dann müsste doch Gott zufrieden sein. Lies heute Nachmittag mal Psalm 50. Da heißt es, ich habe satt diese Opfer, deswegen klage ich euch nicht an. Euer Herz ist nicht mehr dabei. Von der Form her macht ihr alles richtig, aber euer Herz ist nicht mehr dabei. Und es geht darum, dass wir die Sehnsucht nach Gott spüren und dass wir dieser Sehnsucht dann einen Ausdruck verleihen. Schau nach oben. Schau zu Gott. Lern ihn kennen. Und dann heißt es in Vers 6, das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Habt ihr in eurer Übersetzung mitgelesen? Steht das in allen Übersetzungen genauso? Ja, ich muss sagen, Martin Luther hat ja die Bibel übersetzt, also an vielen Stellen sinngemäß. Psalm 90 zum Beispiel, da heißt es eigentlich, Herr, lehre mich die Tage zählen. Aber kein Mensch versteht heute, was es heißt, Tage zählen. Deswegen hat Martin Luther da treffend übersetzt, Herr, lehre mich, bedenke, dass ich sterben muss. Denn wenn du Tage zählst, sind irgendwann die Tage zu Ende. Und um den Sinn, um den es da eigentlich geht, zu verstehen, hat Martin Luther paraphrasiert, nennt man das. Also einfach sinngemäß übersetzt, nicht wörtlich übersetzt. Eine gute Übersetzung ist nicht die, die wörtlich alles übersetzt, sondern die den Sinn richtig übersetzt, damit man versteht, worum es geht. Und das hat Martin Luther hier auch getan. Wörtlich heißt es hier im hebräischen Text, wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Ja, was ist das denn? Also Mark könnte man hier auch mit Öl übersetzen, das ist das gleiche Wort. Wie an Fett und Öl wird satt meine Seele. Was heißt das? Naja, eigentlich heißt es, dass jemand, der eine gute, fetthaltige oder kalorienreiche Nahrung zu sich nimmt, wird satt. Also in der damaligen Welt war das ein Zeichen von Wohlstand. Ja, je fetter man gegessen hat, umso wohlhabender war man. Und wir sind natürlich alle so ein bisschen auf kalorienarme Ernährung. Ich meine, ich nicht, aber ihr, ne? Man sieht es mir an. Ja, also, ja, wir sind ja eher so auf kalorienarme, ja, so möglichst wenig fettarm, ja, 0% Fett und so. Und dann isst man trotzdem Wurst. Da wundert mich immer wieder, was das so zu bedeuten hat. Aber ist ja egal. Also, aber damals war das ein Zeichen von Wohlstand. Übrigens heute zum Teil isst man das immer noch gerne. Ich war vor einigen Jahren in der Ukraine. Und dann hat man mich zu einem Essen eingeladen abends. Die Gastgeber waren sehr freundlich und haben gesagt, heute kriegst du was ganz Leckeres von uns. Und die wollten mir nicht verraten, was es ist. Und dann saß ich am Tisch und die sah so einen kleinen Teller mit so Stücken. Und dann sagte sie, was ist das? Sie sagten, Sala. Oh, und ihr Gesicht, das strahlte da so richtig auf. Für alle, die nicht wissen, was Sala ist, ist einfach geräucherter Speck. Also nichts, das ist Speck. Speck ist das, wirklich. Ich habe das Ding angefangen zu kauen, das wurde immer größer im Mund. Immer größer. Boah, das Ding kriegst du nicht runter. Irgendwann dann so, das Ding so runtergeschluckt, mit Wasser nachgespült, wumm, saß das im Magen drin. Ne? Boah. Und die Gastgeberin, weißt du, die guckte mich die ganze Zeit an und wie schmeckt's? Ne? Ich wollte nett sein, habe gesagt, sehr interessant. Ja, wusste ich, was ich sagen soll. Also, sorry, also Sala ist bei aller Liebe, ich will hier niemand zu nahe treten. Wenn du Sala magst, jemand hat mir mal dann erzählt, dass ich ihm das mit dieser Sala-Geschichte erzählt habe. Sala ist in der Ukraine unsere Nationaldroge. Weißt du, Sala esse ich immer, wenn ich nachts nicht schlafen kann, gehe ich an den Kühlschrank, ich esse Sala und dann geht's mir wieder gut. Ich habe gedacht, wenn ich nachts Sala essen würde, ich würde kein Auge mehr zudrücken können. Aber dieser Mann, der wusste, wovon er sprach, Sala ist das Allheilmittel. Also, Fett und Öl wird satt, meine Seele, ja? So wie das, aber für mich, und da sind wir jetzt doch gar nicht so weit auseinander, für mich ist es nicht Sala und auch nicht Fett und Öl, für mich ist das ein Ribeye-Steak, weißt du? Wer mit mir unterwegs ist, der weiß, wenn man sagt, was essen wir, dann brauche ich nicht so Pizza oder sowas. Ja, ist auch alles lecker und so. Ich brauche ein gutes Ribeye-Steak oder ein Rumpsteak. Also möglichst fettig, ne? Also doch. Und dann, ach, weißt du, wenn ich dann so ein gutes Steak gegessen habe, weißt du, dann lehne ich mich zurück und dann, das Leben ist schön, oder? Das Leben ist schön. Genau das will David sagen. Weißt du, so wie du satt wirst, an einem guten Essen, ja, so wird deine Seele satt bei Gott. Wir haben gesagt, David benutzt Bilder, er benutzt das Bild von der Wüste und sagt, das Wasser braucht die Wüste. Und hier sagt er, so wie du körperlich satt wirst an einem guten Essen und jetzt füll du da ein, wenn es bei dir Pelimeni sind, schreib Pelimeni rein oder was auch immer. So wie du satt wirst an deinem Leibgericht, so kannst du satt werden bei Gott. Wann denn? Wann denn? Wenn du aufschaust zu Gott. Lerne Gott kennen, verstehe, was Gott für dich getan hat. Er hat dich und mich gemacht. Wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind nicht die Nachfahren irgendeines Affen, sondern wir sind Schöpfung. Wir sind Geschöpfe des Schöpfers der Himmel und der Erde. Und dieser Schöpfer hat seinen Sohn Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz von Golgatha sterben lassen, damit uns alle Sünden vergeben werden. Mein Lieber, das ist das, was Gott für dich getan hat. Schau zu Gott. Je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du nach ihm Verlangen haben. Aber umso mehr wird dein Verlangen auch gestillt werden. Meine Lieben, je mehr ich mich mit dem Himmel beschäftige, umso mehr Lust habe ich auf den Himmel. Klar, wenn ich mich mit dem Himmel nicht beschäftige, dann denke ich, Mensch, wie lange kann ich hier leben? Wie kann ich mein Leben hier auf Erden verlängern? Je mehr du dich mit Gott und mit seinem Wohnort im Himmel beschäftigst, umso mehr hast du Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott wird durch Gott gestillt. Schau zu ihm auf. Drittens, schau zurück. Ein Rückblick, Vers 7 bis 9. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Schaut mit mir zusammen auf diesen Vers, in Vers 7. Jetzt müsst ihr einmal nach vorne gucken. Die Psalme, das ist Poesie. Das ist hebräische Poesie. Die ist anders als bei uns im Deutschen. Bei uns im Deutschen, da reimen wir eher am Ende, richtig? Händchen klein, ging allein in die weite Welt hinein. Also da reimt sich alles am Ende, richtig? Das ist deutsche Poesie, ja? Im Alten Testament hat man anders gedichtet. Da hat man die sogenannten Parallelismen gebildet. Schaut mit mir Vers 7. Vers 7 und Vers 7 hat zwei Zeilen mit jeweils zwei Aussagen. Ja? Die eine Seite ist unterstrichen, die andere ist kursiv. Zwei Zeilen Parallelismus mit der gleichen Aussage. Und dann wird die Aussage entweder ergänzt oder wiederholt mit anderen Worten. Und wie ist das hier, was ist hier passiert? Wenn ich zu Bett lege, so denke ich an dich, sagt David. Das ist die Aussage. Wenn ich im Bett lege, so denke ich an dich. So, in der zweiten Zeile sagt er, was er im Bett tut. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Da wiederholt sich das, was in der oberen Zeile kursiv steht. Könnt ihr es sehen? Das nennt man Parallelismus. Das ist die hebräische Dichtkunst und dementsprechend konnte man sich diese Psalme auch leicht merken. Das Problem ist natürlich, bei den Übersetzungen geht sowas verloren und dann ist diese Übersetzung halt nicht mehr so, ich sag mal, prägnant und so griffig, wie das im Hebräischen der Fall ist. So konnte man viele, viele Psalme auswendig lernen. Aber eben, hier ist die Aussage, ich liege im Bett und bin wach. Ich dachte, wenn man im Bett liegt, schläft man. Also manche schlafen, bevor sie ins Bett gehen, aber in der Regel, wenn man sich ins Bett legt, schläft man. Was macht dieser David, dass er im Bett liegt und wach ist? Na gut, er liegt nicht in seinem Königspalast, richtig? Hier ist wieder der Sitz im Leben, die Situation wichtig. David ist auf der Flucht. Mein Lieben, David ist auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Er rennt um sein Leben. Er weiß nicht, wie die Situation ausgeht. Wir sitzen heute ganz entspannt und sagen, ja, bleib ruhig, David, das geht alles vorbei. Ja, dein Sohn wird dich nicht kriegen. Das wusste der David doch alles nicht. Er liegt wach. Jetzt hat er natürlich allen Grund, sich Sorgen zu machen, richtig? Was passiert mit meiner Familie, die er zum Teil im Königspalast gelassen hat? Und wir wissen aus der Geschichte, was zum Teil mit seinen Frauen dort passiert ist. Was ist mit meinem eigenen Leben? Was ist mit meinem Ruf? Was ist mit meinem Volk? Wenn ich zurückkomme, werde ich jemals wieder König sein können? Wird man mir vertrauen? Wir wissen, dass diese Situation den ersten großen Bruch zwischen David und den nördlichen Stämmen herbeigeführt hat, der auch nicht so ohne weiteres wiederherzustellen war. David hätte allen Grund gehabt, sich über alles Mögliche Sorgen zu machen. Was macht David? Ich denke an dich. Ich sinne über dich nach. Vers 8, denn. Denn ist immer eine Begründung. Die Begründung, du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Schau zurück. Schau zurück. Es gibt so ein ganz altes Lied, das wir hier nicht mehr so oft singen, aber vielleicht ab und zu mal uns in Erinnerung rufen sollten. Schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen? Schau zurück, dein Leben, du bist nicht so toll, dass alles, was in deinem Leben passiert ist, einfach nur Glück und Zufall und dein eigener Erfolg und deine Leistung gewesen ist. Schau zurück und schau, was Gott in deinem Leben schon alles getan hat. Erkenne, dass das nicht du bist, sondern dass Gott dein Helfer gewesen ist. David erinnerte sich, als er gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Er erinnerte sich, als er den Goliath besiegt hat. Er erinnerte sich, als er auf der Flucht vor Saul gewesen ist. Und Gott war sein Helfer und war sein Schutz, sein Schatten in der Hitze der Sonne. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Meine Lieben, wir reden in diesen Tagen über Anbetung. Anbetung wird nur dann in unserem Herzen ausbrechen, wenn wir nicht einfach nur irgendeine Form wieder aufziehen, sondern wenn wir beginnen, Gott tatsächlich kennenzulernen und diese Sehnsucht nach Gott zu verspüren und dieser Sehnsucht zu folgen. Und diese Sehnsucht wird dort entstehen, wo du zurückschaust und sagst, Gott sei Dank, er hat mich geführt, er hat mich bewahrt, er hat mich versorgt. Schau zurück. Übrigens, das ist der Grund, warum wir jetzt einen Monat lang, du wunderst dich vielleicht und bist vielleicht gar nicht motiviert, so ein Tagebuch zu führen. Aber so ein Tagebuch kann dir helfen, einfach nur 30 Tage zurückzuschauen und zu sehen, was hat Gott in diesen 30 Tagen in deinem Leben getan? Das ist nicht einfach nur eine geistliche Übung, zu der wir dich, ich sag mal, verpflichten wollen nach dem Motto, jetzt werd mal besser als Christ. Darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, dass du mal aufschreibst, was du mit Gott erlebst. Und dann zurückschaust und sagst, Gott sei Dank. Und diese Dankbarkeit in deinem Herzen stillt deine Sehnsucht nach Gott. Ein Blick nach hinten, ein Rückblick. Und dann schließt David mit einigen Worten, die schwierig zum Teil zu verstehen sind, aber eben, wo David einen Ausblick gibt. David schaut nach vorne. Lest mit mir die Verse 10 bis 12. Ein Ausblick, ein Blick nach vorne. David sagt, sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in den Tiefen hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Es gibt Prediger, die diese Verse einfach meiden. Ja, denn das sind so Verse, nachdem wir so einen schönen Psalm hatten, jetzt kommen hier so Rachegedanken rein und hier kommen Bilder rein, die zum Teil gar nicht so richtig in so einen schönen Psalm reingehören. Sie werden dem Schwert dahingegeben, den Schakal zur Beute werden. Was sagt David? Na, David sagt, weißt du was, deine Sehnsucht nach Gott wird gestillt, indem du nach vorne schaust. Gelebt hast du, aber was bringt dir die Zukunft? Was weißt du, was morgen passieren wird in deinem Leben? Und David sagt, es gab Menschen um ihn herum, die trachteten ihm nach dem Leben, ihn zu verderben. Wer immer sie waren, waren das die Menschen, die gesagt haben, David, was verlässt du dich die ganze Zeit noch auf deinen Gott? Verlass dich lieber auf uns. Waren es die Menschen, die hinter ihm her waren und ihm tatsächlich nach dem Leben getrachtet haben, wie sein Sohn und seine Gefolgschaft? Wir wissen es nicht, aber es waren Menschen, die David Böses antun wollten, indem sie ihn von Gott abbringen wollten. Sie trachten mir nach dem Leben. Und David sagt aber, sie werden in die Tiefen hinunterfahren, in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Weil Menschen ohne Gott sind für ewig verloren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute gegeben werden. Was sagt David hier? Na, David weiß, was im Gesetzbuch steht. Im Gesetz hatte Gott gesagt, wenn ihr meine Gebote halten werdet, werde ich euch segnen. Wenn ihr meine Gebote nicht halten werdet, werde ich euch bestrafen. Ihr werdet Hungersnot erleben, Feinde werden in euer Land kommen und ihr werdet Misserfolg haben. Das galt damals für Israel, meine Lieben. Das galt damals für Israel. Und nicht immer hat Gott sofort all das ausgeübt an Gericht, was er seinem Volk angedroht hat. Und deshalb gab es immer wieder im Volk Israel Zeiten, wo man gesagt hat, na, wo ist denn dieser Gott? So ein bisschen wie in der DDR-Zeit, wo man gesagt hat, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wo man sagt, siehst du, es funktioniert doch auch ohne Gott. Sie trachten mir nach dem Leben, sagt David. Aber ihr Ende ist eine ewige Gottverlassenheit. Meine Lieben, und so unpopulär, wie das auch sein mag, aber wir als Christen müssen es allen Menschen gesagt haben, dass das Ende ein doppeltes Ende ist. Es gibt einmal den Himmel als Ort der Begegnung mit Gott, wo unsere Sehnsucht nach Gott für immer gestillt wird. Und dann gibt es den Ort der ewigen Verdammnis. Es gibt den Ort, den die Bibel Hölle beschreibt. Und das ist die ewige Verdammnis von Gott. Das ist das Ende von den Menschen, die vielleicht hier auf Erden gut gelebt haben und gesagt haben, wo ist dieser Gott? Gott ist tot. Aber am Ende wird diese Rechnung nicht aufgehen. Das Gericht Gottes wartet auf dich, mein Lieber, wenn du sagst, ich brauche diesen Gott nicht. Ich stille meine Sehnsucht nach Gott mit materiellen Dingen. Ich habe genug Ablenkung in dieser Welt. Ich kann auf diesen Gott verzichten. Ja, du kannst in diesem Leben auf diesen Gott verzichten. Vielleicht kannst du auf ihn verzichten. Aber du kannst in der Ewigkeit auf diesen Gott nicht verzichten. Denn die ewige Verdammnis wartet auf dich. Und damit wollen wir dir nicht Angst machen, sondern wir wollen dir die Perspektive zeigen, dass es neben dieser Verdammnis den Himmel gibt. Die Hölle ist nicht für den Menschen gemacht. Die Hölle ist nicht für dich und für mich bestimmt worden, sondern für Satan und die Dämonen. Die gehören da hinein. Aber auch alle die sie mit verführen konnten und mit ziehen konnten. Und deshalb sind wir als Gemeinde da, um dir zu sagen, hör mal, die Hölle ist nicht der Ort, wo du hingehörst. Still deine Sehnsucht nach Gott, indem du heute zu Jesus Christus kommst und sagst, Jesus, ich habe eine Sehnsucht nach dir. Mein Herz schreit nach Gott. Still du diese Sehnsucht in mir. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich an und hilf mir, eine Zukunft mit dir zu erleben. Schau nach vorne. Deshalb endet der Psalm auch hoffnungsvoll. Aber der König freut sich in Gott. Du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, wir haben eine unglaubliche Perspektive. Wir können mit aufrechtem Haupt von diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Ist egal, was in dieser Woche passiert. Die Zukunft ist sicher. Es wird der Tag kommen, wo alle Lügenmäuler verstopft werden. Die sogenannte Gott-ist-tot-Theologie. Meine Lieben, diese Lügenmäuler, die werden gestopft werden. Es wird der Tag kommen, da werden alle, und wenn die Bibel sagt alle, meint sie alle, sie werden alle ihre Knie beugen vor diesem Herrn und bekennen, dass er, Jesus Christus, der Herr über alle Herren ist, meine Lieben. Es ist völlig egal, was die Kirche... Danke, danke für diese Zustimmung. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Es ist völlig egal, was die Rheinische Kirche beschließt. Ob wir noch Muslimen das Evangelium weitergeben sollten oder nicht. Wir haben eine Botschaft, die wir nicht verschweigen werden. Wir werden es den Menschen sagen, dass sie ohne Gott für immer verloren sind. Und dass es nur einen Weg, und der ist durch Jesus Christus zu Gott gibt. Und deshalb wollen wir in diesem Monat Gott anbeten, weil er uns den Weg in die Ewigkeit geöffnet hat. Deshalb wollen wir als Gemeinde Gott anbeten. Das ist der Grund, weil unsere Sehnsucht nach Gott in Gott gestillt wird.